Simon.
Barbie.
Ich habe tatsächlich nach unserer letzten Folge gleich, bin ich quasi aktiv geworden, weil ich da doch ein bisschen angespitzt war durch diese ganze Hockey-Geschichte,
ja,
die du da...
Willst du mitkommen in die Arena mal?
Nein. Da nicht den Sport, ich meine die Gays.
Ja.
Aus der Serie. Nein, in echt muss ich mir das. Willst du das in, du guckst das in echt?
Naja, manchmal gehe ich hin und ich sage dir eins: Also, das erste und das zweite Drittel macht dann immer Spaß und beim dritten Drittel bin ich dann so: Ach Mensch, okay, jetzt kann es auch bald mal vorbei sein. Weil ich verstehe es ja trotzdem nicht, aber das ist ja. Es
also, gibt, warum
es heißt,
du
ja nicht, es heißt ja nicht umsonst, wie sagt man, Boys Aquarium. So, also weil das ist ja, weißt du, weil die Jungs auf dem Eis und das ist mit den Trennwänden dazwischen. Warum gehe ich da hin? Das ist eine gute Frage. Erstmal, weil das mein Traum ist, Spielerfrau zu sein und ich bin weg vom Fußball, weißt du, weil nach allem, das ist mir dann zu toxisch, aber irgendwie da kann ich es mir dann doch nochmal irgendwie vorstellen.
Ich wäre gern Rugby-Spielerfrau.
So, ich habe letztes Jahr habe ich alle Hauptstadt-Sportclubs einmal ausprobiert. Die Großen, um zu gucken, was für ZSV, das war mein...
Alle also, Spieler?
Nein, als Spielerfrau, um zu gucken, ob da vielleicht ein Typ mit dabei ist für mich, wo ich es mir vorstellen kann.
Okay.
Und genau, ich habe das so ein bisschen als Hobby, weißt du, das ist das Tolle daran, durch einen Podcast, das ist doch bei dir wahrscheinlich genauso, siehst du zu denken, ach, soll ich das wirklich machen? Und so, ach nö, das ist eine Geschichte am Ende immer noch.
Ja.
Und so war das bei mir.
Do it for the plot.
Genau, und ich bin immer alleine zu jedem Sport gegangen. Ich war beim Volleyball, beim Handball, beim Eishockey. Und beim Fußball habe ich nur Frauenfußball gemacht, weil da war so, nee, das ist mir zu, dem will ich, ich weiß, heterosexuell gelesen und so, beim Fußball, ich glaube da nicht. Und da war Frauenfußball, das war wirklich schön, die Frauen von FC Union sind richtig toll, sind dann jetzt auch aufgestiegen und eine Bekannte von mir ist da jetzt Stadionsprecherin auch so und das finde ich irgendwie ganz cute und das ist das Einzige, weshalb mich das dann da irgendwie hinbringt. Und Eishockey, wie habe ich das gestartet? Eine Freundin von mir hat damals, aber das ist die, die die ganzen M2M-Eishockey-Bücher schon immer gelesen hat, die hat mich gefragt, die hat gesagt, hey Simon, genau, siehst du, little did I know, oder ehrlich gesagt, ich habe es noch nicht so ernst genommen. Und die ist eigentlich so mit Popkultur und so, die kennt sich so null aus. Die ist nie, die wird mich fragen, Charlie XCX, Billie Eilish, Lady Gaga, nie gehört, weißt du so, oder da wäre sie so, weiß
ich jetzt nicht.
Genau. Und die war dann nämlich so und hat gesagt, hey, sie wollte eigentlich mit ihrem Mann zum Eishockey und hat gesagt, ah, der ist krank, möchtest du mitkommen? Habe ich gesagt, ja klar, okay. Und dann war ich das erste Mal da und war irgendwie fasziniert davon. Und das war kurz bevor ich dann in die Vereinigten Staaten geflogen bin, meine ich. Und da war ich in Washington und bin mit meiner Tante zu einem amerikanischen
Eishockey. Bevor ich rübergeflogen bin, musst du sagen.
Rübergeflogen bin, rübergejettet.
Ja.
Als ich wieder drüben gelebt habe.
Ja.
Und da habe ich meine Tante besucht und da war ich so, okay, ich möchte mir irgendeinen Sport hier einmal anschauen und dann habe ich gesagt, Eishockey. Und das war wirklich, das war krass. Also die haben sie ja richtig geprügelt. So, ne?
Ja,
war so. Und das ist dann...
Das sieht dann auch so krass aus, weil die haben ja auch diese schwarze Schiene dann da im Mund und dann sieht das aus, als hätten die gar keine Zähne.
Ja, und dann haben
und manche
die,
haben ja gar keine
Zähne. Genau. Die haben dann diese Prothesen, die sie rausziehen, weil vorne die Zähne nicht mehr da sind.
Weil der Puck
und dann, da... Ja, genau. Einmal das oder vielleicht so ein Schläger oder sonst irgendwas. Also da irgendwie ist Eishockey das einzige... wo ich so ein bisschen kleben geblieben bin. Wo ich aber auch das fasziniert bin vom Publikum und so. Also so, das ist so, jede Sportart, weil das war auch mein Learning, hat eine andere Klientel an Leuten, die da hingehen.
Also you best believe, dass beim Eiskunstlaufen, dass da andere Leute sind
als beim Fußball. Genau, so.
Ja.
Echt? Ist das so?
Beim Synchronschwimmen.
Echt? Das sind andere Leute als beim Fußball?
Da würden wir uns wahrscheinlich ganz wohl fühlen.
Genau, aber dann auch zu urteilen und sagen, mein Gott, also dass sie das nicht hinbekommen haben und selbst so zu tun, als man ich selbst hätte.
Das ist immer mein favorite.
Genau, und deshalb
dieses Meme von diesem fetten Typen, der so im Unterhemd stinkend Kette rauchend auf der Couch sitzt und irgendjemand macht bei der Kür bei der Olympiade so einen kleinen Schritt zu falsch und er so, Loser.
Liebe ich immer.
Could be me.
It's me, of course.
Genau,
das
of
ist
course.
Nämlich genau dieses Ding. Und deshalb, ich weiß gar nicht, Eishockey bin ich dann aber auch mit Daniel und noch einem Freund von Daniel dann irgendwie so ein bisschen hängen geblieben, also auch jetzt ein Freund von mir, die Vicky, liebt das einfach.
Die Vicky.
Und deshalb war ich da dann nochmal öfter. Also weil dann war auch dieses Jahr wieder so ein, ey, wollen wir da nicht hingehen?
Aber nicht mehr, die Motivation ist nicht mehr Spielerfrau zu werden, oder?
Ach, vielleicht schon, aber die Spieler sind mir auch dann teilweise zu jung oder so. Also da habe ich dann gar keine. Oder ich gucke dann immer online, weil man erkennt es dann nicht. Und das beim letzten Spiel habe ich mich verliebt in einen Schiri. Und dann habe ich gefragt, wer ist die Nummer 15 da vorne gerade auf dem Eis? Und dann so, wie jetzt von, nee, nicht von den Spielern, sondern warum haben die auch?
Ja.
Und dann habe ich mal kurz gegoogelt, einfach nur so, um einfach für mich eine Begründung zu haben, da zu sein, weil ich, das Spiel ist mir relativ egal, mir ist egal, welches Team da gewinnt. Ich verstehe diese Regeln nicht und ich bin dann irgendwann, bin ich so, ach, okay, jetzt dauert es mir auch ein Ticken zu lang. Aber Heated Rivalry, du hast es direkt geschaut.
Girl, also die ersten drei Folgen. Mhm. Es ist ja noch schon eine vierte draußen. Ich habe heute auch gelesen auf Instagram, dass die fünfte, also mittlerweile ist ja wahrscheinlich die fünfte schon, ich weiß noch nicht.
Ja.
Ja, okay, dann ist die fünfte, dann wisst ihr wahrscheinlich schon mehr als ich jetzt bei der Aufzeichnung. Da soll es richtig knallen, habe ich gelesen. Es gab eine Ankündigung von irgendeinem Journalisten, der die schon sehen durfte, der irgendwie groß vorgewarnt hat. Man sieht die alle so verlässlich wie noch nie. Man erkennt ganz neue Ebenen bei beiden. Und dann, und ich war so, oh Gott, ich will es gar nicht wissen. Weil also die ersten drei Folgen, meine Fresse. It's a lot of fucking, so. Ja. Und also ja, ich könnte jetzt die übliche Rutsche machen und mich darüber aufregen, dass alle ne, sehr traditionell männlich, sehr traditionell attraktiv sind, perfekte Körper haben, lalala. Aber ich fand es erfrischend irgendwie. Mhm. Ich fand auch die Männlichkeitsbilder, die da transportiert werden, irgendwie ganz süß. Also ne, das ist ja, selbst die toxischsten Typen da drin sind nicht so die ganz krass toxischen Männer, hatte ich das Gefühl. Also so diese, die Kacke mit seinem Mann und Take It Like a Man und so, das ist mir jetzt noch nicht begegnet, sondern man zeigt irgendwie auch viel Weichheit. Ich fand es bis jetzt erfrischend Romantik-Propaganda frei. Also in Folge 3 ist dann ja so ein bisschen mehr Romantik-Kram mit dem einen Ungeouteten da. Aber auch das hat mich jetzt nicht so in dieses Gefühl gepresst, wo ich dachte, warum bin ich alleine? Warum liebt mich keiner? Warum sehe ich nicht so aus? Kann ich erst Liebe empfinden oder Liebe erfahren, wenn ich aussehe wie die? Das hatte ich jetzt nicht so, sondern ich war eher so, och, spicy.
Ja. Ich finde das wirklich gut, weil...
Melli würde mich jetzt fragen, hast du dich an der Pflaume gekratzt?
Hast du?
Yes, I did.
Ich habe nämlich dabei, und das finde ich auch schon wieder ganz lustig, ich habe dich damit jetzt quasi...
infiziert.
So. Und ich oh mein Gott.
In anderen Kontexten darf ich dieses Wort nicht sagen. So. Hier geht es.
Und ich habe... ich habe die erste Folge noch nicht mal durchgeguckt. Also weißt du, so das ist bei mir wieder so ein klassisches Ding, weil ich jetzt beschlossen habe, ich werde erst lesen. Also ich habe das jetzt, weil ich merke, ich komme da so schnell rein und ich finde dieses in dem Buch, wo ich ja immer noch so am Anfang so war, oh, ich kann es nicht lesen, oh, das ist mir jetzt zu doll, oh, der Female Gaze auf Gaze. Mhm. Und ich mich gerade frage, woher kommt's? Also ist das tatsächlich was, was ich nicht kann, was ich nicht möchte? Und ich da jetzt gerade merke, nee, eigentlich kann ich das schon ganz gut lesen, weil, wie du eben auch sagst, es ist ein bisschen anders, weil ich noch keine Ahnung habe, weil ich so wenig spicy Literatur lese oder meistens ist es so, ach, dann kommen die zusammen, dann gibt es aber einen komischen Cliffhanger und dann ist das so und so. Also ich weiß gar nicht, wie dieser Plot ausgeht. Also ob das was ist, was so höchst romantisch wird irgendwann oder ob es doch was ist, was anders ist, weil von dem, was ich jetzt so ein bisschen geteasert bekommen habe, hört sich das schon sehr gut an. Also so, dass sowohl auch dieser Plot tatsächlich gut sein soll. Und ich habe jetzt dieses Buch, ich habe es dann jetzt so ein bisschen so weitergelesen und bin dann trotzdem, ich roll super oft mit den Augen. Und bin so, halte ich das wirklich aus oder ist das wieder dummes Geschwätz von mir? Weil ich habe damals, wenn ihr euch ein bisschen dafür interessiert, auch Barbie, wenn du dich dafür interessierst, ich weiß nicht, inwieweit ich in diesem Podcast schon darüber gesprochen habe, es gibt ein Buch, was auf einer Fanfiction beruht. Also ich habe damals ein Buch gelesen von, wie heißt die, Rainbow Powell oder so, Rowell, das heißt Fangirls. Mhm. Und da geht es um zwei Schwestern, die Fanfiction schreiben. Mhm. Oder sie sind in einem Forum und schreiben immer eine Geschichte. Als Leserin wird einem schnell klar, es muss eine Fanfiction sein, weil es ist eine Fanfiction auf Harry Potter, die sie schreiben. Und dieses Buch Fangirls beschreibt so ein bisschen dieses, sie sind Zwillinge, sie kommen dann auf die University und da hat eine, legt den Fokus mehr aufs Leben und die andere ist so ein bisschen beleidigt, weil sie sich so denkt, aber ich will doch mit dir weiter, warum ist unsere Dynamik nicht mehr da, wo sie mal war? Also es geht darum, Dinge neu zu bewerten und alles ist ein bisschen anders und sie schreibt dann aber weiter und es gibt immer dieses Fanforum, was immer fragt, wie geht's dann weiter in der Geschichte von Simon Snow, was Harry Potter dann obviously ist. Und nach diesem Buch, genau, das hat mir eine Freundin geschenkt, die mir mal irgendwann erklärt hat, wie Fanfiction funktioniert und so. Ich habe letzte Woche, also diese Folge fühlt sich so an, als wäre die letzte Woche so ein Teaser gewesen auf das, worüber wir heute so ein bisschen sprechen.
Ich habe glaube,
Ja, so, das ist so, Ja. Und die hat mir dann dieses Buch dann eben geschenkt, Carry On. Also das habe ich auch zuerst gelesen. Ich habe zuerst die Fanfiction gelesen, weil die Autorin sich dann dachte, okay, ich tease immer so viel über diese Simon Snow-Geschichte und die hat einen riesigen Wälzer darüber geschrieben. Und das heißt dann Carry On. Und ich wusste das, also ich habe das einfach gelesen und wusste nicht, dass es M2M ist. Also dass es zwei Typen sind, die sich ineinander verlieben. Und saß halt gerade, zu dem Zeitpunkt habe ich noch in Potsdam gearbeitet und war die Intellektuelle in der Bahn, die dieses Buch gelesen hat.
Pornos gelesen hat.
Genau, das ist aber noch soft. Also es gibt super viele TikToks, die jetzt gerade sagen, ich gehe zurück zu den OGs und dann wird immer so, und dann ist da Carry On zum Beispiel mit dabei. Weil das ist so, man liest das und dann ist auf einmal also der vermeintliche Draco Malfoy in dieser Geschichte. Aus seiner Sicht wird dann erzählt, wo er dann irgendwie so sagt, und da vorne steht Simons, also es ist so Seite 321, und dann ist so, und da vorne, wie er da vorne steht, Simon Snow, wie er da schon wieder, und alles, was ich möchte, ist ihn küssen. So, und dann, ich saß in der Bahn und hab mich totgelaufen. Ich so, war, oh mein Gott, das ist der Grund, weshalb er so scheiße zu ihm ist. Er ist verliebt. Also, das war das erste Mal, dass ich damit in Verbindung gekommen bin. Und dazu gibt's noch zwei andere Bücher, oder wie TikTok schreibt, schade, dass sie nur ein Buch geschrieben hat, weil Buch 2 und 3 viele Leute einfach richtig unmöglich fanden und deshalb immer so ein bisschen so tun, als würde es sie nicht geben. Also Carry On kann man auch einfach alleine lesen, ohne dass J.K. Rowling da jetzt irgendwie Geld kriegt, aber dann habt ihr so ein Gefühl irgendwie dafür und das fand ich sehr, sehr schön.
Universum.
Genau, und das war, das hat Spaß gemacht. Und Heated Rivalry, dadurch, dass es so spicy ist, also das ist wirklich, sie stehen unter der Dusche und er schaut rüber und
er wird ja die ganze Zeit, also ne, wir haben über den Nine Inch Dick schon gesprochen, aber auch die Szene unter der Dusche, wo er rüberguckt, also ne, es soll einem klargemacht werden, ohne dass die Kamera alles unterhalb des Bauchnabels zeigt, dass er da eben mit dem Arm eine Bewegung macht und der holt halt mit seinem Arm so weit aus, dass du da an der Stelle schon weißt, so alles da. It's not a little...
Genau, weil das
so
ist
schlacker, so schlacker, schlacker, schlacker.
So, alles genau, klar, und du liest es halt und denkst dann eben so, er
Show
schaut
them,
ihn
don't
an.
Tell them,
weißt du? Ja, genau, genau. Aber da ist es auch so, er schaut ihn an und dann ausgerechnet in dem Moment, also das ist relativ früh in diesem Buch, und dann dreht der Anse sich um und sagt, na, habe ich das mit dir gemacht? So, das ist auf einmal so, weißt du, so dieser Teenage-Nightmare, auf einmal irgendwie eine Erektion zu haben und so. Und das ist halt da so, das ist so dass ich das jetzt denke, oh mein Gott, nein.
Aber ist so geil, so eine Sache zu schreiben. Ich habe ja, als ich die erste Version für mein Buch geschrieben habe, frage ich aber geil, also das Ursprungsbuch, das gibt es ja nicht mehr. Ihr braucht auch mir nicht schreiben und fragen. No, gibt es nicht mehr. Und da habe ich eine Liebesgeschichte reingeschrieben, die nicht echt war. Der Rest war mehr oder weniger echt. Beim zweiten ist ja alles echt, aber damals war ich noch so, okay. Und habe gedacht, okay, das braucht eine gute Liebesgeschichte. Ja. Und hatte eine Geschichte reingeschrieben, die ähnlich tatsächlich passiert ist, aber ich habe die große Romanze dazu geschrieben, die so nicht passiert ist. Und habe mir quasi eine Geschichte gebastelt. Und das macht so Spaß zu schreiben. Also auch, ne, man weiß genau, welche Knöpfe man drücken muss, während man sie schreibt, weil man es ja auch fühlt, während man es schreibt. Und dann weißt du genau, oh, und jetzt lasse ich, jetzt schmelzen wir. Und jetzt passiert das und jetzt. Und dann guckt er mich so schief an. Und dann würde, also ne, beim Schreiben schmerzt dir schon das Herz ein bisschen und du schmilzt. Und denkst dir, oh, also ja, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas total Spaß macht zu schreiben.
Ja, und das ist das, was ich mich manchmal frage, ob ich da so Lust, also weil eigentlich denke ich so, eigentlich hätte ich da Bock drauf, das zu machen, aber ich kann es ja nicht mal lesen. Aber ich frage mich dann so, okay, vielleicht ist das sogar noch mal mehr Ansporn, was zu schreiben, was so ist, aber dann ist immer so ein, ich weiß immer nicht so, wie ernst ich das nehme, aber ich merke auch, ich habe da Spaß dran und ich möchte auch ehrlich gesagt so ein bisschen da reinkommen, weil die heterosexuellen Varianten davon, also diese Drachensex-Bücher, die es gibt, ne, also dies, was da Iron Flame und sowas alles, da habe ich auch gemerkt, ich kann das zum Teil lesen, weil ich dann aber auch den Plot und diese Fantasy-Welt mag. Was ich dann, wo ich dann aber wirklich wieder raus bin, ist, er kommt rein und sie denkt sich, sie spürt schon seine Präsenz und macht so nach hinten so einen Mittelfinger, weißt du? Weil so, dass er dann schon sieht. Und das ist dann immer so, ach nee, aber wenn dann ein guter Plot mit dabei ist, wo man aber immer denkt, ah okay, wie ist das und das? Dann ist immer so dieses, aber ich ertrage nicht dieses, und sie spürte seine Präsenz und ihr wurde warm und was macht er mit ihr? Er ist doch so ein schlimmer, das macht dann nichts, weil ich vielleicht auch nichts habe, womit ich da relaten kann. Ja. Also würde ich das, glaube ich, in a gay way schreiben, Enemies to Lovers, wäre immer dieses, worüber wir schon mal gesprochen haben, der Bully.
Ja.
Weißt du, so diese einzige Fantasie, dass man sich so denkt, um es für sich selbst erträglich zu machen, ach, er war in mich verliebt.
Ja.
um dann zu sagen, deshalb hat er mich gemobbt, weil er nicht zu sich stehen konnte, aber ich bin der Stärkere. I can save him, I
du
can fix
Glee
him.
Du hast Glee nicht geschaut, aber it happens in Glee.
Also, ja, okay. Vielleicht sollte ich doch nochmal irgendwie der Glee werden.
Die Maus, der gesteht ihr Bulli irgendwann seine Liebe,
ja, okay.
Der sie jahrelang immer nur in die Spinde gestopft hat und sie als Fruchtel beschimpft hat.
Ja, yes, gut. Yes.
Ja, nee, spannend. Du, vielleicht werden wir noch, vielleicht ist das das nächste große Doppelmaus-Projekt. Wir schreiben eine Fanfic über, über was?
Ja, das weiß ich noch nicht.
Rugby. Ja. Ich sag dir Rugby.
Okay.
Ich hab, es gibt diese Zwillinge, also die sind australische Rugby-Spieler, Profis, die sind Zwillinge. Der Name fällt mir jetzt gerade nicht ein. Gleich fällt es mir ein. Mhm. Es sind aber drei Brüder, glaube ich, insgesamt oder vier und die sind alle unfassbar hot. Also die Zwillinge sehen sich, die sind eineiig und der Rest, die sind, fallen so ein bisschen aus dem Raster, sind Rugby-Spieler und der eine der beiden Zwillinge hat irgendwann, gab es ein Nude-Leak, da sind dann irgendwie seine Nudes im Internet aufgetaucht. Er so, ja, bin ich. Okay. Brauch mich auch nicht schämen, musste er auch tatsächlich nicht. Und seitdem Burgess. George und Thomas Burgess sind die Brüder und dann die Zwillinge und dann gibt es noch zwei andere. Und seitdem bin ich so ein bisschen Rugby-obsessed und könnte mir das sehr gut vorstellen, Rugby-Schauspieler, Rugby-Frau zu sein, Spielerfrau. So maybe that is something. Mhm. Jonathan Van Ness war ja mit einem Rugby-Spieler auch zusammen. Stimmt, also sometimes that also happens in gay und in queer. Maybe we should look into that.
Aber glaubst du, dass das schon wieder, guck mal, weil wir sind jetzt schon wieder in diesem, und das ist natürlich was, was man einfach mal anerkennen kann als das, was es ist. Es sind schon wieder diese hardcore-maskulinen Sportarten. Yes. Also wir reden nicht davon, worüber können wir eine Fanfiction machen.
Die Kunstturnerin?
Nee. Ja, genau, das eigentlich. Herr Ballett können wir doch auch einfach
also,
mal.
Aber
machen
das, Ballett-Fanfiction. Das schreiben die Frauen ja. Ja. Also ne, die schreiben ja dann gerne über die zarten, filigranen Elfen, die sich ineinander verlieben. Und that's not my fantasy. So, ja. Also ne, das können ja dann gerne andere machen.
Ja.
Aber ja, natürlich.
Ja, hi. Aber das ist also natürlich trotzdem, aber das ist auch was, was ich uneingeschränkt so annehme. Ja, das ist, glaube ich, auch so dieses sowas, so dieses richtig Harte, um dann aber selbst zu sehen, nee, der ist auch
zart. Ein verletzliches Herz dahinter.
Genau.
Und Bedürfnisse und Liebe und eigentlich will er nur kuscheln.
Ja, und er hat mich auserwählt.
Ja. Also,
das ist übrigens nach wie vor mein großes Thema. Hatte ich neulich auch, habe ich es wieder in der Therapie angeschnitten, dass ich es so gemerkt habe. Also das war es auch letzte Woche, als ich darüber, also deshalb meine ich, das ist so eine Brückenfolge gerade für mich, weil ich noch ein paar andere Themen habe, wo ich so denke, ah, müssen wir nochmal aufgreifen. Das ging zu schnell vorbei. Wo ich auch noch so gemerkt habe, so dieses so, ah, okay, wann ist das eigentlich so, wann komme ich zu diesem Punkt, um so selbst so zu sehen, dieses so weg von diesem abgeholt werden, oh, ich wurde auserwählt von jemandem. Aber das würde ich natürlich in so einem Buch, wäre das bei mir auch eins, ja, nee, wurde dann auserwählt von dem. Weil und man selbst ist fassungslos und denkt, was? Und nicht, dass man selbst sagt, hier, meine Mission ist, dem zu zeigen, dass ich ihn liebe, weil ich glaube, ich habe mal gehört, ist ein Tuschelthema, dass er wohl homosexuell sein soll, also gebe ich jetzt alles, sondern es muss wirklich dieses sein, was? Du willst mich? Und das ist so in meinem echten Leben auch.
Ich hatte mal einen Typen auf dem Internat.
Aha.
Der war so ein großer, breiter, so eine Kante und den fanden auch alle hot und vor dem hatten alle echt auch Respekt. Der war immer cool mit mir. Aber der hat dann irgendwann mal auf so einer Kino-Exkursion, sind wir in so ein Kino gefahren, als Klasse, glaube ich, oder als Kurs oder mit ganz vielen Leuten, mit so einem großen Bus. Und da war der irgendwie, an dem Tag war der experimentell und hat dann da vor allen Leuten die ganze Zeit mit mir rumgeknutscht. Also auch im Kino. Und ich dachte die ganze Zeit auch so, okay. Also of course I'm gonna do it. Aber es war halt so, ne, ich habe eigentlich gedacht, wenn sowas passiert, passiert das hinter verschlossenen Türen. Und dem war das so total bums. Mhm. Das fand ich auch total hot.
Ich hatte das auch mal mit einem, mit jemandem, als ich, ja, egal, aber das war auf alle Fälle. Der hatte sowas mit so einem Girl. Wir haben da auch zusammengearbeitet. Und der hat mir aber dann irgendwann auch mal so, also mit dem habe ich dann rumgeknullt. Aber das war auch so wirklich eine unsägliche Zeit bei mir in meinem Leben, als ich wirklich immer auf der Suche nach Liebe war, aber ja nur in heterosexuellen Gefilden vermeintlich unterwegs war, dass ich immer gesagt habe, hä, ein Kuss ist kein Kuss. Also wirklich übergriffig AF. So würde ich heute nicht mehr machen. Mache ich heute nicht mehr. Stopp.
Du warst die Zwangsknutscherin?
Naja, nee. Ja. Ja, war ich. Aber das war, hat erstaunlich oft geklappt übrigens so, ne? Und dann, und mit dem dann aber auch öfter, weil er gesagt hat, er würde sich wünschen, dass alle Frauen Bart haben. Mit dem Rest kann er dann nichts anfangen, aber so ein bisschen Bart, so wenn es so ein bisschen kratzt, das findet er schon irgendwie ganz gut.
I know some girls. Süß. Ja, wo wir gerade bei Frauen sind, die sich den Bart lasern lassen müssen. Enigma.
Oh mein Gott. Also siehst du auch da.
Hab ich abgeschaut.
Und wie war dein Gefühl dafür? Siehst also du auch dafür, ich will mich einmal kurz entschuldigen, dass ich letzte Woche Ashley, Punkt. Und es geht gar nicht eigentlich, aber da, wie gesagt, ich habe es da schon ein bisschen verpackt mit von wegen, ich war da jetzt nicht so richtig drauf vorbereitet. Wie war das? Was hast du da für Gedanken zu?
Also es war nicht so viel Neues dabei, muss ich sagen. Mhm. Also was mir nicht klar war, dass es so viele faktische schwarz auf weiß Beweise gibt, dass Amanda Lear Piki Doslo ist. Mhm. Piki Doslo, ich habe es Piki do Oslo ausgesprochen in der letzten Folge, Piki Doslo. Weil es gibt ja diese Zeitungsberichte vielfach, die sich beziehen auf einen juristischen Fall, weil sie da aufgegriffen worden ist mit Betäubungsmitteln in ihrer Handtasche. Und in jedem dieser Zeitungsberichte steht, die Künstlerin Piki Doslo wurde verhaftet mit Drogen in der Tasche, bürgerlicher Name Amanda Lear. Also ne, sie bestreitet ja nach wie vor die Existenz all dieser Zusammenhänge und da sind sie einfach schwarz auf weiß immer wieder. Mhm. Also ne, da kann sie leugnen, was sie will. So, mir war nicht klar, dass das existiert. Alles andere war mir bewusst und das ungute Gefühl bleibt, dass da eine Frau sich verantworten muss für, oder dass sie gezwungen wird, quasi sich zu outen, sich zu positionieren und sie ist offensichtlich nicht bereit dazu. Das bleibt gleichzeitig, ne, auch die Entrüstung der anderen kann ich total verstehen, der anderen Girls, die sagen so, hey, du hast es geschafft und schämst dich offensichtlich für uns, du willst es nicht zugeben. Und dass sie dann auch die Leute tatsächlich so aktiv als Lügnerinnen bezeichnet und bei der, ne, April Ashley sagt sie, ja, die war ja immer besoffen, die war ja schwere Alkoholikerin, die hat ihr Leben und überhaupt nicht unter Kontrolle, hat sich so eine Zukunft zusammen fantasiert. Das war ja dann auch schon sehr böswillig.
Genau, und man dachte, dann immer okay, den Gegenschnitt zu April Ashley hat, wo ich übrigens auch nochmal
eine Grand Dame war so, ne, und so very together. So. Und sie hat ja nichts erreicht in ihrem Leben und dann siehst du, was die alles erreicht hat.
Und dass sie noch MBE irgendwie so, also das ist wirklich, und das ist das Einzige, was mir nach der Aufzeichnung, wo ich nochmal dachte, schade, dass das hier kein Kulturpodcast ist, sonst hätte ich ein bisschen besser recherchiert, um nochmal kurz zu sagen, dass wir da ja schon von den 60er Jahren sprechen. Ja. Und das ist so bei mir, ich habe dir neulich schon gesagt, ich bin obsessed gerade immer mit Jahreszahlen, um immer so Dinge für mich neu einzuordnen, um zu gucken, seit wann ist was, seit wann ist was möglich, seit wann wird was praktiziert, seit wann gibt es Diskurse in der Öffentlichkeit, seit wann hat sich etwas getan, seit wann hat sich vielleicht nichts getan, um einmal kurz so zu sehen, okay, wo stehen wir gerade, wie viel Rückschritt ist theoretisch möglich und wo wären wir dann oder wo stehen wir eigentlich immer noch, seitdem irgendwas passiert ist oder so. Und ich finde einfach dieses nach wie vor, ich bin fasziniert davon, von der Möglichkeit, von dem, wir fliegen nach Casablanca, wie das da alles dargestellt ist, wie das erzählt ist, dieses im Nachtleben sein und von da aus den Traum zu haben und diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen, um dann aber auch zu sehen, wie die Gesellschaft oder wie Gerichte geurteilt haben und so und von da aus zu sehen, okay, wie hat es sich dann politisch oder auch gesellschaftlich irgendwie verändert. Aber das bei den beiden, ja, also ich hab viel geweint, ich weiß nicht, wie es dir dabei ging.
Bei dem Film, nö. Mhm. Nö, ich war eher, also zwischendurch muss ich so ein bisschen kichern, die Subtle Shade Moments. Fand ich ganz süß. Geweint habe ich natürlich, als sie dann auch über ihre Sisterhood gesprochen hat. Mhm. Ne? Das ist ja auch eine Sache, die ich natürlich erlebt habe in anderen Umständen. Aber ja, die Sisterhood unter Ausgestoßenen und das sich gegenseitig stärken. Aber dann eben auch die Shady Bitches, die halt irgendwie gatekeepen. Also ne, Coccinelle, die als erste ein Medikament hatte, die Hormone, weibliche Hormone verschrieben bekommen hat. Und als erste Hormontherapie angefangen hat und alle anderen im Karussell in diesem Club von ihr wissen wollten, was das für ein Medikament ist, die hat sie ihm nicht gesagt, weil sie die Einzige sein wollte. Und dann das Gleiche mit der Nummer vom Arzt, die sie halt auch für sich behalten hat. Ne? So Gatekeeping erlebt man dann ja trotzdem auch unter diesen Schwestern. Das fand ich so ärgerlich, aber ja, ansonsten habe ich mich vor allem auch über Amanda amüsiert. Also, dass sie halt jedes Mal wieder, wenn die Frau ihr diese Frage stellt, dass sie jedes Mal wieder so tut als Reflex. Was? Entschuldigung, wer? Ich? Nein. Wo du auch denkst, Maus.
Ja, das ist wirklich so.
Maus. Ja. Ich weiß nicht, wer das ist. Sie wissen, wer das ist. Ich weiß nicht, wer das ist. Sie wissen, wer das ist.
Ach, die.
Sie haben das gerade komisch ausgesprochen.
Ja, ach, die meinen sie. Und sie wirklich alle kennt, über die da einmal kurz so. Und dann eben gesagt wird mit den Fakten, aber sie sind doch hier aufgelistet als, ach so.
Ja. Sie haben das falsch ausgesprochen. Deswegen habe ich nicht gleich geschaltet. Oder ich dachte, Maus.
Ja. Aber du kannst nachvollziehen auch das Gefühl, was ich dabei hatte, als ich so war, okay, ist das gerade richtig, dass ich das gucke? Oder ist es, weil eben, wie du sagst, dieses so, dass der Wunsch so da ist, dass sie es sagt. Mhm. Ich das aber beim Schauen so dachte, okay, ist das jetzt gerade dramaturgisch so aufgebaut, dass am Ende im letzten Interview-Snippet dann von ihr noch was kommt? Weil das ist natürlich, klaro, es ist cineastisch, es hat eine Geschichte, die erzählt wird, es hat auch einen Punkt. Ist
eine Dramaturgie auf jeden
Fall. Ist genau eine Dramaturgie, was ich auch nicht, also falls das jemand gucken möchte, also ich weiß auch gar nicht so, eben genau mein Gedanke danach war, ist es etwas, was man uneingeschränkt so empfehlen kann oder eben um genauso zu sagen, passt auf, wenn ihr das schaut, es ist, also ist das gerade moralisch okay, dass ich das gucke, dass es diese Doku gibt. Deshalb habe ich das für mich so eingeordnet unter dem geschichtlichen Aspekt.
Mhm. Also ich habe mir die Frage jetzt nicht gestellt, ob das in Ordnung ist, weil Amanda Lear ja freiwillig da teilgenommen hat und sicherlich auch, ne, die ist mit allen Wassern gewaschen, die wird sicherlich auch rechtlich die Möglichkeit gehabt haben, da eine Freigabe zu geben oder nicht. Mhm. Die ist ja wirklich gewieft genug.
Vor allen Dingen, wenn das ihr TM, ihr Trademark ja auch irgendwie auf eine Art
also und Weise ist. Ich glaube nicht, dass sie das sich darauf eingelassen hätte, der war schon sehr klar. Du siehst ja auch an der Reaktion im Interview, ne? Also sie ist ja nicht einmal irgendwie böse oder sagt, ich breche hier jetzt ab, ich gehe raus. Mhm. Sie erträgt das ja alles und redet dann eben auch im letzten Snippet frei vor der Kamera, ohne es hier auszusprechen, dass es die Girls, dass es damals halt wirklich so viel schwerer war und so. Mhm. Also ne, da ist ja eine Form von Anerkennung einer Realität, an der sie teilhatte. Insofern, nee, ich hatte da überhaupt kein schlechtes Gewissen. Okay. Aber,
ja, aber das ist vielleicht nur das Einzige, was ich nur kurz hatte danach, als ich einfach mich kurz gefragt habe, also dieses, was habe ich jetzt hier gerade gesehen, weil natürlich für mich alles komplett neu, also oder eben, ne, alles neu und dass ich einfach, ja, so dachte, mein Gott, die Leute im Flieger links und rechts, wie gesagt, schaut, was ich gerade gucke, ich bilde mich weiter, ich bin angefasst, ich weine hier. Ich weine.
Kann das jemand filmen? Sonst ist es nichts wert. Genau. Für mein YouTube, Insta, TikTok.
Podcast, aber yes, auch. Das hier auch. Ein Snippet, wir spielen es kurz ein.
Ich weine im Flieger vor dem Monitor.
Schlimm.
Ich habe das ja so verteufelt, aber ich finde das ja so schlimm, wenn Leute sich so heulend filmen oder heulend Fotos von sich machen und die dann auf Social Media teilen. Also es ist mir, ich finde das ganz cringig.
Ja.
Und dann hatte ich einen Moment, wo ich dann wirklich, also ich meine, ich habe ja in den letzten Podcasts, ich habe ja immer geheult, dann habe ich jetzt bei der, um den Welt-AIDS-Tag herum hatte ich zwei Sachen noch, einen Vortrag, den ich gehalten habe, da habe ich zwischendurch auch kurz und dann habe ich für Hyperbole oder Hyperbole, wie der Native Speaker sagen würde, aber in Deutschland sagen wir schön Hyperbole, habe ich für die noch was geredet, auch zum Thema HIV und AIDS und habe dann da auch nochmal immer an der gleichen Stelle irgendwie.
Ich weiß auch nicht, was gerade los ist.
Wo ich dann auch denke, mein Gott, die Leute müssen, also das muss ich ja von außen anfühlen, als würde ich irgendwie das auf Knopfdruck raufholen, aber wir haben das in der letzten Folge auch schon besprochen, Therapieerfolge, das ist für mich ein Therapieerfolg.
Ja.
Ich sag das als Witz ganz oft, sage, oh mein Gott, früher war ich so schön kalt. Mhm. So, und also, ne, das ist halt durch Traumata, durch verschiedene Erfahrungen, war ich so isoliert von meinen Gefühlen, die waren so weit weg. Ne? Und die Tatsache, dass es jetzt eben so an der Oberfläche ist und auch dann manchmal mich einfach überrollt, ist für mich ein totaler Erfolg.
Ja, eben,
so,
genau.
Also das I'm einfach very happy that this happens.
Total.
Und gleichzeitig denke ich mir so, Gott, die armen Leute.
Du, aber ich habe das so ein bisschen ähnlich. Ich gehe gerade Leuten so damit auf die Nerven, dass ich sage, ich weiß gar nicht, wie viele Emotionen und Gefühle es eigentlich gibt. Und es gibt aber so online, wenn man mal so guckt, oder eine Freundin hat mir da was geschickt, das ist wie so eine Gefühletafel. Ich glaube, das ist für Kinder. Um sozusagen, ich fühle mich, sodass man da nicht nur glücklich, traurig, Wut, also so wie, wie in diesem Pixar-Film, weißt du, wo die Gefühle da einmal kurz, es gibt ja mehr als
alles
die.
Steht Kopf.
Ja, genau. Ja. Also, so, wo man jetzt denkt, ja, es gibt Wut, es gibt Neid, aber dass man noch so viel mehr fühlen kann.
Ja.
So, dass ich denke, ich bin gerade glücklich, aber es ist eine Zufriedenheit. Ja. Siehst du, unterhalten sonst schon wieder auf. Aber da, weißt du, so diese unterschiedlichen Sachen dafür, sodass ich immer so denke, okay, ich sollte mich nochmal mehr damit beschäftigen, welche Gefühle es eigentlich alles gibt. Und das fühlt sich dann immer manchmal so ein bisschen komisch an. Und das ist immer das, wo ich manchmal denke, ich will jetzt nicht hier so ESO oder sonst irgendwas werden. Aber ich finde das schön, Dinge benennen zu können. Genauso wie mich zu fragen, warum fühle ich mich gerade so? Und das war bei mir, war es früher immer so ein, irgendwie ist komisch. Nee, ist okay. Nee, ist blabla. Und sich dann aber das dann entweder wegzudrücken, oder genauso wie, was der Grund war, weshalb ich ja Therapie angefangen habe, weil ich einfach immer geweint habe, weil nachdem ich diesen Film geschaut habe, ich einfach die ganze Zeit dachte, oh mein Gott, was ist das? Ich kann das nicht benennen. Und jetzt bin ich ganz großer Fan davon, einmal kurz so zu horchen, was ist das? Kann ich das auflösen oder bleibt das? Aber jetzt ohne jetzt zu sagen, ich habe ein Buch geschrieben und das ist, jedes Gefühl ist valide. Holt es. Oh mein Gott, warte mal, was ist bei dir da? Du siehst aus, als wärst du gerade zufrieden. Wie, das neueste Gefühl, das als wärst du zufrieden. So benennst du, wie du dich gerade fühlst. So bin ich dann ja auch nicht, aber ich könnte, wenn ich wollen würde.
Ja, ich glaube, das ist, also ich erinnere mich, dass einer meiner letzten Therapeuten in einer der ersten Stunden, die ich bei ihm hatte, wo ich ihm das auch geschildert habe, dass das eine Problematik für mich ist und dass das, es war vor meiner Ehe, war ich da auf einem besseren Stand und dann bin ich durch die Ehe, musste ich wieder so viel runterdrücken, um irgendwie funktionieren und überleben zu können, dass da ganz viel kaputt gemacht worden ist und dass ich das dann wieder neu anfangen musste und es war alles nervig und dann kam ja auch die Sache meiner Mutter, also ja, es war ein Riesending. Und da hat er zu mir auch gesagt, ja, benennen Sie doch mal mehrere Gefühle. Mhm. Versuchen Sie mal auf 10 zu kommen. Mhm. And I couldn't.
Ja.
I literally couldn't. Ja. Also ich konnte Zorn, ich konnte Liebe, ich konnte Trauer, ich konnte Angst.
Hass.
Ja. Und das war's.
So. Erstmal. Und das ist nach wie, und das ist das, was ich gerade habe. Das ist wie, wenn man auf einmal unter so fünf Städte, Stadtland Fluss, weißt du? So ist das gerade für mich, dass ich denke, ja. P, Fluss mit P, Stadt mit P, Zeit ist um. So, weißt
Potsdam.
Du? Genau, so.
Fluss mit P, Potsdam.
Um da auf einmal so zu wissen, so, okay, wie macht man das? Und das finde ich wirklich interessant, weil bei mir ist immer komisch. Hm. Also bis ich habe immer gesagt, es ist komisch, bis ich dann irgendwann auch gecheckt habe, wenn ich so Therapie habe und sie so, und wie war da, also das ist jetzt auch so, als wird man immer gefragt, wie fühlen sie sich gerade, aber das ist ja was man dann irgendwann lernt, dass man weiß, dadurch kommst du ja erst zur Wurzel, indem du einmal ganz kurz weißt, wie du dich eigentlich fühlst. Ja. Und ich habe gesagt, ja, war irgendwie komisch, aber das ist, komisch ist ja weder positiv noch negativ, komisch ist kein Gefühl.
Komisch ist eine Ausflucht.
So.
Also das erlebe ich bei Männern ganz, ganz häufig. Also
oh mein auch, Gott, siehst du das mal, ich bin heterosexuell gelesen.
Ja, emotionally stunted.
Ja, so, cool.
Erlebe ich bei Männern ganz oft, weil die es, glaube ich, auch einfach nicht so lernen. Mhm. Ne, das ist ja nicht so, hör mal in dich rein und definier das mal und jetzt sprich mal darüber, sondern es ist ja meistens eher, drück's eher weg und unterdrück das, damit du Mann sein kannst. Dass das, also auch so Internatszeit und so, ne, dass wenn ich mit Leuten, mich mit Männern angefreundet habe und wir näher gekommen sind und dann die dann auch zu mir gekommen sind mit ihren Problemen und darüber reden wollten, wie es ihnen geht, die hatten die Worte nicht. Mhm. Und das war dann ganz oft, dass eben dieses, ja, ist komisch, ist scheiße, kann ich gar nicht sagen, ist seltsam, also ne, es war so ganz viel, das Vokabular war einfach nicht da. Und das ist, ich finde das sehr schön, dass wir das lernen. Und ich meine, wir sind jetzt auch keine 12 mehr, also es ist auch ganz schön spät schon, um mal zu lernen, ach so, das ist das und ich kann das zulassen. Das ist ja dann nochmal ein ganz anderer Prozess. Das Benennen ist ja nur das eine, aber das dann auch zulassen zu können und fühlen zu können und da die emotionalen Mariannengräben, die ich da so zwischen den verschiedenen Erinnerungen und Emotionen und so in mir gebaut hatte, das alles mal so aufzufüllen und das, ne, dass das dann ineinander fließen darf und dass das dann auch nach oben kommen darf und so, das war schon, das war eine Menge Arbeit, aber das ist, ich bin da sehr stolz drauf und da geht es mir wie dir. Also ich bin dann auch, freue mich dann auch tatsächlich, wenn ich so Zusammenbrüche mal habe und dann so irgendwo total am Flennen bin, freue ich mich dann auch gleichzeitig, weil ich dann auch stolz bin und mir denke, Mensch, guck mal, wie schön.
Ja, aber genau das.
Oder hättest du jetzt dich ein Wochenende lang abgeschossen oder du hättest irgendwie 83 Schwänze lutschen müssen oder hättest 3 Kilo Pizza gefressen und jetzt kannst du das einfach durch dich durchlassen und das dann auch wieder gehen lassen. Und du spürst es und danach geht es dir besser und jetzt dann.
Ja, also so komplett gut bin ich damit, glaube ich, da manchmal auch
noch nicht. Ich bin besser als du.
Ja, eben. Ich bin weiter als du schon. Aber ich muss immer noch die Pinotzen
lutschen.
Damit ich mich mal wieder spüre zwischendurch. Aber hey, danach weiß ich immer, okay, irgendwas stimmt gerade nicht. Aber es ist besser, als mich dann hardcore-mäßig zu besaufen haben vielleicht. So, ich so, irgendwas komisch gerade bei mir. Naja, egal, another one. Aber das ist so, ich mag das da irgendwie, einen Schritt weiter zu sein, ohne überhaupt zu checken, wie das genau passiert ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist einfach nur durch eine W-Frage. Das habe ich. Ich bin großer Fan von W-Fragen. Warum? Mhm. Woher kommt das?
Wichsen?
Wie kann man das ändern? So, ich
werde diesen Witz jedes Mal machen.
Immer so, Heated Rivalry. Siehst du, da sind wir wieder mit dabei. Aber ja, das ist wie, als ich in New York war und da auf einmal irgendwie so dachte, ich stehe hier vorm Stonewall Inn, weil da ist auch noch tatsächlich irgendwie, wie gesagt, letzte Woche war eigentlich nur der Wegbereiter, um jetzt nochmal
ausgiebiger über Heated... Eigentlich müsste es eine Doppelfolge sein.
Ja, eigentlich.
We're very sorry.
Tja. Das
ist aber nicht.
Sorry. Und da jetzt noch einmal ganz kurz so zu schauen, weil das war ja wie... Genau, vom Stonewall Inn, wo dann vorne ja auch noch das große Denkmal dann da quasi davor ist an dieser Ecke. Und wie du gesagt hast, direkt gegenüber ist das Monster. Dann sind da noch ein paar andere Läden, in denen ich jetzt nicht überall drin war. Ich aber trotzdem noch mal ein bisschen darüber nachgedacht habe, weil du Namen gedroppt hast, auch hier, wo ich einmal kurz ein bisschen so war, ich will dich nicht zu einem Explainer machen, aber ich möchte gerne von deinem Wissen partizipieren. Mhm. Weißt du, auch als du den Namen... Genau, Magnus und gesagt
Magnus hast. Hirschfeld?
Das ist auch was, das ist, it doesn't ring a bell. Ich weiß nur, dass es einen Preis gibt, den du doch, glaube ich, auch bekommen hast, oder?
Nee, ich bin da aufgetreten.
Ah, du bist da aufgetreten.
Bei der letzten, beim Magnus Hirschfeld
Day, das,
den wir ja haben.
Weil das was war, was mir noch gänzlich, oder auch als du gesagt hast, ja, Stonewall ist jetzt nicht so von wegen Mythos. Ja, was sich dann schon wieder so anhört, als wäre,
ja. Naja, also das ist...
Aber also, das meine ich mit diesem, wie wenig ich davon weiß. Ich glaube, ich habe mir mein Wissen antrainiert, indem ich darüber dann gelesen habe, indem ich Wikipedia konsumiert habe und LGBT-History irgendwie gefolgt bin oder so. Weil das ist ja das, das große Leid oder das große Ding, was man hat, dass man erstmal ohne irgendwas aufwächst, weil man das in der Schule nicht lernt, sondern du kannst es nur davon wissen. Und egal, was du mir jetzt sagen würdest, so, du kannst jetzt eine Geschichte ausdenken, das würde ich sofort annehmen und sagen,
also
der, die Magnus. So, genau, ich bin verwandt. Dann würde ich sagen, ach echt, oder ja, das war damals in Berlin, am Brandenburg, dass die Mauer ist nicht gefallen, das waren Homosexuelle, die das damals... Ich
hatte tatsächlich mal jemanden, der behauptet hat, Marsha P. Johnson wäre seine Babysitterin gewesen. und das war wahrscheinlich auch...
Ja, aber selbst das, dass dieser Name, das ist 2 Jahre her.
Ja,
okay. So, also little do I know. Obwohl ich irgendwie so da, ich kann dir das zeitlich nicht mehr genau einordnen, ich kann da gar nichts und das ist sowas, wo ich so denke, ah ja, nee, natürlich partizipiere ich dann davon, wenn durch dein, enormes Wissen.
Mein enorm großes Wissen. Du, also pass auf. Alle Angaben ohne Gewähr. Ich habe jetzt auch hier Wikipedia nicht vor mir oder ChatGPT oder so. Was ich aber sagen kann, ist, dass gerade wenn es um Stonewall geht, gibt es, wie Nigel Finch, es gibt einen Stonewall-Film von Nigel Finch von 1996, glaube ich, den ich sehr viel mehr liebe als den, ich weiß, Roland Emmerich hat den, glaube ich, gemacht, dann den nächsten oder wie der andere da heißt. Und der war ja ganz schlimm. Der Original ist super trashig. Sherry Vine ist da drin in ihrer allerersten Filmrolle. Ist immer nur so ein Background und sieht aus wie... als wäre es ihre erste Filmrolle. Let's say that. Schlimm. Aber ich liebe den Film sehr in all seiner mangelnden Perfektion. Und da sagt die Hauptdarstellerin irgendwann, es dreht sich rund um Stonewall, um die Riots auch. Und da sagt sie irgendwann, there's as many Stonewall stories as there's recipes for apple pie oder irgendwie sowas, sagt sie.
Griffig,
so. Also man begreift schon natürlich, dass jede Geschichte von jedem Menschen, der dabei war, wird sich leicht unterscheiden und dann die Legenden, die daraus gesponnen sind, sind natürlich mannigfaltig und groß. Was man mit relativer Sicherheit sagen kann, ist, dass die gängigste, auch in unserer Community gängigste, nicht stimmt so und belegbar nicht stimmt. Also die Tatsache, dass Leute gerne behaupten, Marsha P. Johnson hätte die Stonewall Riots angeführt, stimmt nicht, die war nicht da. So, es hat auch niemanden Stein geschmissen. Marsha sagte selber, sie war, glaube ich, bis um 3 Uhr nachts woanders unterwegs. Und kam dann erst dazu und Sylvia Rivera, ihre Kollegin, Schwester, was auch immer, der das auch oft dann zugeschrieben wird, dann war Sylvia, die war, glaube ich, den ersten Tag der Riots gar nicht dabei. Die Riots gingen ja mehrere Tage, wissen auch viele Leute nicht.
Ich dachte, wäre eine Stunde gewesen und dann.
Wenn man das jetzt quasi aufdröseln will, ne, ist also Stonewall Inn war eine Bar in New York, ist immer noch eine Bar in New York, wo
geht dort hin.
Nicht viele Glamour-Gays hingegangen sind oder gar keine, sondern es war halt einfach eine Bar, wo viele Menschen, die auch innerhalb der Szene nicht so richtig Fuß gefasst haben, vielleicht hingegangen sind. Da sind viele Sexarbeiter hingegangen, viele Transmenschen, Blacks, Latinos, whatever. Also es waren alle da und in dieser einen Nacht ist das passiert, was da immer passiert ist, nämlich, dass da die Polizei hingekommen ist und den Laden geraidet hat. Also dass sie ohne Voranmeldung da reingegangen sind und dann die Leute gezwungen haben, sich auszuweisen, weil das Gesetz damals noch so war, dass wenn du nicht mindestens 3 Items, die geschlechtlich deinem Geburtsgeschlecht zugeordnet werden können, anhast, dann verstehst du gegen das Gesetz und dann musst du in den Knast. Das heißt, alle, die trans waren und sich entsprechend angezogen haben, alle, die irgendwie Crossdressing betrieben haben, wurden einkassiert und mitgenommen. Und dabei waren sie wahnsinnig gewalttätig dieses Mal, mal wieder. Und aus einem bestimmten Grunde, der nicht weiter festzustellen ist, war es diesmal anders. Also die Patrons haben sich das nicht gefallen lassen, sondern haben gesagt, an dieser Stelle stellen wir uns dagegen und kämpfen einfach zurück. Dann haben die vor der, also ne, die haben die aus der Bar rausgeholt, haben die auf die Straße, um die dann da irgendwie polizeilich zu verarbeiten quasi. Und dann hat, wenn man der Legende glauben möchte, Stormy DeLavery, eine butsche Lesbe, laut geschrien, warum lassen wir uns das gefallen? Warum lassen wir uns hier von denen so schikanieren? Wir schlagen jetzt zurück. Und ob sie dann tatsächlich zuerst einen Faustschlag ausgeteilt hat, wie sie das sagt in Interviews, oder ob das jemand anderes war, wissen wir nicht, aber that's the moment the riot started.
Ich liebe Lesben.
Und yes, Lesben auf die Eins. Und genau, und dann haben die Bullen sich in der Bar verschanzt tatsächlich, haben sich da eingesperrt und die Patrons waren draußen und haben gegen die Bullen, die da drin waren, gezetert und gefeuert. Und dann kamen immer mehr Leute dazu und so, also es wurde ganz schön brenzlig. So, und das sind die eigentlichen Stonewall Riots. Also da ist auch, wenn Derek Barry von Drag Race gedacht hat, da wären Leute gestorben, ist niemand gestorben. Nothing like that happened, aber es war halt das erste Mal, dass sich queere Menschen in dem Maße, in der Größenordnung dem entgegengestellt haben. Es gab verschiedene andere Riots schon oder auch gewalttätige Auseinandersetzungen mit der Polizei. Allein in Amerika gab es vor Stonewall schon zwei oder drei in irgendeinem Donutshop in San Francisco und was weiß ich. Also das kann man alles googeln. Und wir hatten halt mit dem Magnus-Hirschfeld-Zentrum in Berlin schon um die Jahrhundertwende, also 1895 oder was, war Hirschfeld selber, der ein jüdischer Arzt war, Sexualtherapeut und Forscher und so hier in Berlin, hat da eine, also war der Erste, der eine Gesellschaft gegründet hat zur Entkriminalisierung von Homosexualität, weil das war natürlich hochkriminell zu der Zeit. Und hat dann hier in Berlin in den 20ern, meine ich, ein Institut für Sexualforschung gegründet und hat da quasi auch in seinen Schriften das Grund, also die Basis quasi gebaut für das, was wir heute auch in der Gender Theory kennen. Also er hat Transsexualismus quasi versucht zu erforschen und hat auch verschiedene Menschen bei sich wohnen gehabt, die auch in dem Institut gearbeitet haben, die trans waren und hat da das versucht zu entpathologisieren und zu dekriminalisieren. Seine Bücher waren manche der ersten, die bei den Bücherverbrennungen von den Nazis verbrannt worden sind. Er ist im Exil gestorben, glaube ich, also nicht im KZ. Ich glaube, er war woanders, as far as I know. Aber ja.
Ja, ich finde das so krass, weil gerade durch den, also so diesen Beginn der Stonewall Riots oder so, oder wie du das schon sagst, dass der auch immer wieder ein Thema ist, wo wir dann vielleicht auch so innerhalb der Szene dann sind oder wenn irgendwo eine Pride ist und sich dann öffentlich auch dagegen gestellt wird, dass zum Beispiel die Polizei mit dabei ist oder sonst irgendwas, dass das ja auch immer wieder angeführt wird, um zu zeigen, das sind nicht unsere Freunde. Right. So, die führen aus, die würden auch wieder ausführen, wenn es dementsprechende Gesetze gibt, wenn eines Tages wieder irgendwas ist. Und das ist immer was ich so, wenn ich daran zurückdenke, ich frage mich immer so, wie war die Berichterstattung wohl damals? Oder wie wäre das heute? Also weißt du, angenommen, da ist wieder eine Kriminalisierung, wie würden dann wie würde das instrumentalisiert werden oder für wie oder was? Deshalb finde ich das einfach, aber wie ist es von Stonewall zu weltweit gekommen? Also weil du ja auch meintest, so okay, dieses End, also so, das war jetzt nicht der Anfang überall, aber das war doch schon was weltweit dafür gesorgt hat, dass man die Aufmerksamkeit dann dafür hatte.
Ja, ich glaube, es war in Amerika oder die USA waren ja in vielerlei Dingen, was Bewegung auch anging, da einfach Vorreiterin. Und vieles wurde einfach, also was in Amerika angefangen hat, ist dann ja in den Rest der Welt rübergeschwappt. Mhm. Ne, von,
die Blue Jeans, ja.
Ja. Rassismus. Nein. aber ne, die ganzen Bürgerrechtsbewegungen haben ja dann in Amerika quasi den Anfang gehabt. Zumindest ist es geschichtlich, wird es oft so wahrgenommen, weil wir natürlich auch sehr amerikanisiert sind weltweit. Aber genau, vieles hat da angefangen und ist dann, hat sich im Rest der Welt verbreitet, so auch das. Also ne, der deutsche CSD, den nennen wir ja Christopher Street Day, weil es eben reminiscent ist of Stonewall Inn und das Stonewall Inn war in der Christopher Street. But yes, aber eine Sache will ich noch sagen. Also es ist, ich will jetzt überhaupt nicht, ich hatte überhaupt nicht die Absicht, Sylvia oder Marshas Arbeit zu diskreditieren, weil die werden schon absolut zu Recht als die absoluten Ikonen dieser Bewegung gesehen, weil sie
und haben ja auch erst in den letzten Jahren nochmal viel mehr die Aufmerksamkeit bekommen, um immer nochmal zu sagen, so.
Ja.
Genau, ja.
Also, ne, die waren ja sehr grundverschieden. Marsha ist die berühmtere ist jetzt quasi, ne, die beliebtere auch ein bisschen, weil die halt auch zugänglicher war. Marsha war immer freundlich, die hat immer gelächelt. Die wurde von vielen Leuten als so ein bisschen einfach gelesen, als so ein bisschen doof vielleicht auch, weil sie halt jetzt nicht die große, scharfe, spitze Zunge hatte, sondern weil sie halt oft sehr sanft und milde daherkam. Die war aber trotzdem eine brillante Frau, die halt in dem Viertel da auch gelebt hat, mehr oder weniger auf der Straße gelebt hat, die anschaffen gegangen ist, um Geld zu beschaffen, auch für die Kids, die auf der Straße da waren. Also ne, gerade die jungen Transgirls, die eben anschaffen mussten, um überleben zu können, denen hat sie oft einfach ihr Geld geschenkt. Also ne, die war eine sehr soziale Person, die sich da sehr verdient gemacht hat in ihrer Community. Und Sylvia ist halt die streitbarere der beiden gewesen, die eben auch, also ne, die haben die beiden, haben sehr ähnliche Umstände gehabt, in denen sie da existiert haben, aber die sind sehr anders damit umgegangen. Sylvia war sauer, die war die ganze Zeit wütend und zu Recht wütend und hat ihrem Zorn auch oft Luft gemacht. Es gibt ein Video, was mich sehr bewegt hat, was ich auch immer wieder gerne schaue und gerne empfehle. Da ist sie, das ist glaube ich 71, 72 gewesen, also ein paar Jahre nach den Riots in Stonewall, wo sie dann schon so eine Art Pride Parade oder nicht Pride Parade, aber so ein Happening hatten, jedes Jahr zum gleichen Jubiläum, also zum Jubiläum von Stonewall, wo dann auch Bühnen waren und Leute gesprochen haben. Und auch damals gab es schon die TERFs, war eine Frau auf der Bühne, eine lesbische Aktivistin, die sich laut gegen die Zusammenarbeit mit Transfrauen ausgesprochen hat, denn das wären nämlich nur kranke
Männer im Kleid. Diese Lesben nicht auf die Eins, ja.
Die nicht auf die Eins, genau. Denn das wären nur kranke Männer im Kleid quasi. Und Sylvia stand die ganze Zeit am Rand der Bühne und hat das alles mit angehört und hat immer versucht, das Mikro zu bekommen. Sie haben es ihr nicht gegeben, weil mittlerweile war die Bewegung quasi übernommen worden von etablierteren, weißeren, weniger problematischen, weniger schmutzigen, in Anführungsstrichen, Menschen. Und das wollte man dann auch so weiterführen. Ne? Man wollte gerne Respectability. Man wollte eben nicht mit den Transgirls von der Straße, die anschaffen gehen, in Verbindung gebracht werden als Bewegung, weil man wollte ja, ne? Respekt der Masse. Und als Sylvia dann endlich das Mikro bekommen hat, ist sie wutentbrannt auf diese Bühne und hat die Leute angeschrien und hat gesagt, also ne, als die haben dann auch angefangen zu buhen und dann hat sie den berühmten Satz geschrien, you all better quiet down. Und dann, du siehst ihr halt diesen Schmerz an, du siehst ihr diese Verzweiflung an und auch diesen Zorn, dass die Leute, für die sie gekämpft hat, für die sie alles gegeben hat, für die sie literally immer wieder ins Gefängnis gegangen ist und sich den Arsch aufgerissen hat für diese Bewegung, dass die ihr und ihren Girls jetzt den Rücken kehren und sagen, ja, nee, sorry, ihr seid uns jetzt zu problematisch, wir wollen lieber Akzeptanz. Und das ist ja eine Sache, die wir heute auch immer wieder sehen. Ne? Deswegen zitiere ich dieses Video auch gerne. Und du siehst diesen Schmerz und diesen Hass und dann verlässt sie die Bühne und geht nach Hause und bringt sich um oder versucht sich umzubringen. Marsha hat sie gerettet. Auch Marshas Tod ist eine Sache, die immer wieder kontrovers diskutiert wird, weil sie umgebracht worden ist. Die ist im Hudson River gefunden worden. Da hat sie jemand reingeschmissen, die hätte sich nicht das Leben genommen, das sagen alle Menschen, die sie kannten. Also ja, irgendjemand hat sie aus dem Weg geräumt, ob das politisch motiviert war oder ob das einfach nur die Bullen waren oder ob das die Mafia war oder ein Freier, who knows. Aber auch das ist immer wieder ein Thema für Spekulationen. Die haben einfach beide wahnsinnig viel tolle Arbeit geleistet. Die haben auch das Starhouse gegründet, ein Wohnprojekt quasi für junge Transfrauen, die da anschaffen gehen, um die von der Straße zu holen. Also sie haben einfach sehr, sehr viel tolle Community-Arbeit geleistet und sind zu Recht Pionierinnen in dieser Geschichte.
Ja, total. Und das ist auch das, was ich gerade so spannend finde, dass es für mich gefühlt auf alle Fälle erst in den letzten Jahren viel mehr in den Fokus der Aufmerksamkeit gekommen ist nochmal. Und es natürlich darum geht, wenn man sagt, der Mythos ist immer diese erste Nacht, wer hat das jetzt angefangen? Und dass es natürlich alles weiterging und dass es dementsprechend natürlich auch die ProtagonistInnen da noch gibt, die immer wieder da waren oder die daraus ja auch nochmal viel größer gewachsen sind zu Galionsfiguren, die gemerkt haben, so okay, jetzt wird meine Stimme gehört, also sorge ich auch dafür, dass sie weitergehört wird. Und das ist das, wo ich so denke, keine Ahnung, vielleicht gibt es ja ein queeres Geschichtsbuch, würde ich es lesen, ich weiß es nicht, weißt du, so, weil manchmal, das ist dann so wie dann, da sind wir wieder bei Heated Rivalry, wo ich so denke, achso, ja genau, werde ich mir alles, aber nee, ich höre dir eigentlich viel, viel lieber dabei zu, wenn ich das dann so höre und so denke, ach, her damit, ey, ja.
Es gibt The Death and Life of Marsha P. Johnson, ist eine Dokumentation über ihr Leben und über ihren Tod, die kann man gucken, auch der Film an sich ist selbst wieder nicht unproblematisch, es gibt eine Regisseurin, die behauptet, dass das ihr alles geklaut worden ist, das Material, I don't know, aber den Film könnt ihr gucken, wenn ihr mehr über Marsha erfahren wollt und auch über Sylvia, kann ich euch den ans Herz legen.
Ja.
Der ist cool.
Ja.
Als Doku.
So. Und worüber wir jetzt heute noch gar nicht gesprochen haben, genau, es sind die Feiertage gerade. Wir hoffen, ihr habt schöne Feiertage.
Ja.
Ich hoffe, das ist gut und das ist Barbie sagt ja eins, ich habe einmal kurz geweint und zwar bei einem Reel, was ich gesehen habe, wo ich wieder so dachte, dieses, als Kind gesehen werden. Also ich wünsche mir gerade,
dass... Ich weiß welches.
Das ist das, wo jemand... Siehst
mit
du,
dem da, Theater?
Ja, das ja. kriegt... So, und da habe ich nämlich gesehen, genau, du hast es auch geliked ja. und das Ding ist aber wieder, ich wusste wieder nicht, wer das ist. Also,
I don't know her.
Ach so, okay, weil ich dachte, das wäre jemand, der auch richtig, richtig bekannt ist. Aber es ist jemand, der, glaube ich, am Broadway oder vielleicht auch einfach ja. als Queen oder so, jedenfalls viel unterwegs ist und die Kunst als Ausdrucksform hat. Und das ist so schön, weil das ist zu dem Zeitpunkt ein kleiner
zehn
Boy.
Jahre
so.
Vielleicht.
Und bekommt von dem Großvater selbst gemacht so ein Puppentheater. Für Wicked, glaube ich sogar. Ja. Es ist ein Wicked, weil da sind alle Figuren drin. Und das ist so, der freut sich so unfassbar doll. Und man sieht so diese ganze Familie, wie alle da sind. Und jetzt zeig doch mal, jetzt mach doch mal. Also ja. es ist wirklich so genau sein Moment. Ich könnte da auch schon wieder, siehst du, da bin ich schon wieder so am Wasser geworden. Weil ich habe das gesehen und wollte sofort so 20 Leuten schicken. Weil so, nein, Simon, beruhige dich. Nur weil du gerade, weil ich in dem Moment wieder so dachte, krass, wie einfach auch diese Freude nicht komisch negativ abgewertet wird. Mhm. Sodass jemand sagt, mein Gott, also willst nicht lieber das Trikot anziehen, willst nicht lieber einen Fußball haben oder sonst irgendwas, sondern die ganze Familie.
Du kennst Familie, das andere Video. Du kennst das andere Video mit dem Trikot.
Ja, mit dem hier ist das Trikot, ja. zieh an und dann so, ja. Will ich nicht. So,
ja,
ne?
Und dann aber der iPod. Hm? Okay, es gibt von dem gleichen Jungen, muss ein anderes Weihnachten gewesen sein, der hat so alte Familienvideos rausgekramt. Ne? Die sind auch ganz shaky mit der Handkamera gefilmt von der Mama oder so. Und da gab es ein anderes Weihnachten, da haben sie ihm erst so ein Football-Jersey geschenkt. Mhm. Und du siehst halt, das kleine schwule Kind ist so, oh great, you know I don't like football. Und die Mutter ist so, jetzt zieh's doch erstmal an und jetzt probier doch mal. Und so, dein Vater hat sehr viel Geld dafür ausgegeben, lalala. Und er ist so, okay. Und zieht es halt an und ist so, Und dann hörst du sie so wispern, he doesn't know that we have something else for him. Und dann schenken sie ihm einen iPod Shuffle. Cut to der kleine Junge mit dem iPod Shuffle, der aus Leibeskräften Defying Gravity oder irgendwas so, gerührt. Ja. Also, irgendwas
um. And this is when she does this.
Und die ganze Familie sitzt halt da und ist so, great. Aber sie haben es ihm halt geschenkt, weil ja. sie wussten, das ist das, was er will.
Ja.
Und dieses Kind zu sehen, ja. genau wie, ging mir genau wie dir, das von seinen Eltern gesehen wird, wie er wirklich ist und sie probieren ihm das Jersey zu schenken und gucken
ja,
und mal,
sehen, aber naja, gut, okay,
er
will
kriegt
er nicht,
halt oder? Trotzdem den iPod und dann auch zu sehen, wie er da total durchdreht, toll.
Ja, okay, dann weiß ich, dass es wenigstens beides von der gleichen Person war, aber das war wirklich so, ich fand es so krass, einfach weil dieses Video, dieses Snippet auch so lang ist und dann hat da drunter noch der Vater kommentiert.
Ja.
Es gibt einen Kommentar von einem Vater, ja. der eben sagt, oh mein Gott, es ist so schön so zu sehen, ja. wie das jetzt appreciated wird, weil wir manchmal gar nicht wussten. Also ich kann es nicht mehr so genau wiedergeben, aber das war, ich konnte es auch nicht mehr richtig lesen, weil ich da schon wieder so die Tränen in den Augen hatte. Ich aber einfach so dachte, krass. Und ich für mich einmal kurz überlegt habe und so dachte, ja, nee, bei mir gab es auch, also natürlich mehrere Sachen, also es ist jetzt nicht so, dass meine Eltern mir im Fußball oder sonst irgendwas gesagt haben, hier wird man männlich, männlich, männlich. Aber das, wo ich weiß, darüber habe ich mich am meisten jemals gefreut. Und das ist so krass, weil ich mich frage, wie alt war ich da? Und ich muss noch relativ sehr klein gewesen sein, weil da haben wir noch in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Mhm. Da haben wir noch in Coesfeld gewohnt. Ich erinnere mich doch ganz genau daran, weil, also das heißt, ich glaube mit 7 oder mit 8, also oder ja, vielleicht war das dann mit 6 oder mit 7, weil spätestens mit 8 sind wir dann umgezogen. Da habe ich bekommen von meiner Tante Christiane, und das ist auch so krass, ne? Also so bei mir sind so die Tanten in meinem Leben, deshalb ist das auch so bei meinen Geschwistern, die Kinder haben, so dass ich gerne so sage, so Tante Simon. Mhm. Weil ich einfach so mit Tanten so viel verbinde. Also wirklich dieses gesehen werden, natürlich dieses viel mehr im Austausch gewesen. Also meine Onkels auch alle nett, aber das Ding ist, ich hatte eine viel größere Nähe zu meinen Tanten. So meine Tante Christiane, meine Tante Sabine, Tante Gabi, so alle vergöttert. So. Und gerade Tante Christiane, die in den USA gewohnt hat, wirklich, ich werde es nie vergessen, da sind immer die Pakete aus den USA gekommen. So, und das war immer das war immer so, oh mein Gott, jetzt wird, das ist von Tante Christian, oh mein Gott, was wird da drin sein? Ich sagte, was bei mir mit drin war. Bei mir war drin die Rollschuh-Barbie, die Funken sprüht, weil das war wie ein Feuerzeug, weißt du? Da war hinten, war so wie so ein Feuerstein drin. Das heißt, immer wenn man gefahren ist, hat das so ein bisschen geblitzt quasi so ein bisschen. Und ich habe diese Barbie zu diesem Zeitpunkt total geliebt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Wunsch war von mir direkt oder ob es einfach was war, wo ich einfach gesehen wurde und so gedacht wurde, komm los, Simon, er hat doch mal gesagt, jetzt machen wir das mal. Weil daraus wurde kein Thema gemacht. Also ich meine, daraus wurde nicht, sondern ich habe die bekommen, war so, oh mein Gott, und bin mit diesen Rollschuhen. Also das war das Faszinierende, da wusste ich noch nicht, dass es Feuerzeuge gibt, aber die hat Funken, hat die dann auch noch geworfen. Das gibt's noch nicht. Und wie ich damit, und das ist das, weshalb ich weiß, das muss noch damals da gewesen sein, weil ich mit der über das alte Klavier, was wir hatten, also ich habe ja jede Fläche gesucht, damit da diese Funken so ein bisschen durchkommen. Und das war dann eben nicht so, dass von da an diese Barbie ein großer Teil meines Lebens war. Ich glaube, die war mir dann auch irgendwann wieder egal. Aber in dem Moment war das so, alles für mich. So, und das war dann so da denke ich, aber es war auch, als ich das Piratenschiff von Duplo oder so bekommen habe, das war genau so ein, oh mein Gott, krass, da ist sogar eine kleine Klappe, da kann man, Schatz ist da drin sonst irgendwas. Also, das waren dann trotzdem so Sachen. Aber es war nie ein, und das ist das, was ich, glaube ich, jetzt im Nachgang nochmal viel mehr sehe, dass da niemand versucht hat, aus mir was, also sich so zu denken, diese Weichheit muss ihm genommen werden. Und darüber bin ich irgendwie ganz, ganz froh. Und das ist irgendwie was, was ich jetzt ein bisschen mehr realisiere. Weil, okay, ich war irgendwann in einer Trachtentanzgruppe. Also, how cam can it get? So,
exactly.
Also, das ist schon so, ja, das ist irgendwie das, wo ich jetzt zu diesem Weihnachten nochmal irgendwie kurz drüber nachdenken musste.
Voll schön. Aber das ist ja auch so schön, so eine Versöhnlichkeit nochmal zu haben und auch zurückzugucken und sich zu denken, naja, also ein bisschen wurde ich auch schon gesehen. Ne? Vielleicht nicht von allen und vielleicht nicht immer, aber dass es da Leute gab, finde ich schon auch immer schön. Gibt es die Tante noch?
Ja, die Tante gibt es noch, Tante Christiane. Wenn du das gerade hörst, liebste Grüße. Ja,
das ist die nicht mehr in den USA wohnt.
Die nicht mehr in den USA, die ist jetzt in Portugal. Ist jetzt meine portugiesische
Tante. Wegen Trump
gezogen, ja. Da war dann auch irgendwann so dieser Punkt, um so zu sagen, so okay, inwieweit ist das gerade was, wo wir uns noch wohlfühlen oder nicht. Aber das ist, das ist immer toll. Mit der habe ich aber auch immer noch so genau diese Gespräche oder wenn ich die habe oder sie dann manchmal sagt, nee, das verstehe ich gerade nicht, das ist so und so und so. Also als ich sie dann mal öfter besucht habe, war ich so, so ist jetzt nicht oder das ist so. Oder wenn sie irgendwas fragt oder vielleicht irgendwie bei irgendwas war. Und das war immer, und das fand ich so schön, oder was heißt immer, das war, wir haben immer danach, wenn wir irgendwas hatten oder wo ich so versucht habe, aber sie ist doch mal so oder sie selbst gesagt hat, ach, das verstehe ich gerade gar nicht, warum das so und so ist oder was jetzt nicht heißt, dass ich der Explainer war oder dass sie höchst problematisch oder sonst irgendwas, aber natürlich spricht man ja manchmal über Sachen oder dass sie auch dann zu mir so meinte, ich dachte, du bist schwul, warum queer, so, also, ne, immer so und wo ich so war, ach krass, das ist, aber auch so jemand, der so interessiert ist in dem Moment und zuhört und dann vielleicht auch am nächsten Tag kam und dann hat sie, das war wirklich oft, dass sie dann gesagt hat so, nachdem wir da gar nicht mehr drüber gesprochen haben oder ich habe nur irgendwas gesagt, dass sie gesagt, Simon, ich habe da den ganzen Abend noch drüber nachgedacht und ich finde, ja, das stimmt total oder ja, so und so habe ich das noch gar nicht gesehen oder selbst wenn wir mal über irgendwas anderes gesprochen haben, also whatever, also wirklich so dieses gesehen werden. Also was jetzt nicht heißt, dass ich mit jedem aus meiner Familie höchst problematische Gespräche führe oder die größten Explainer mache. Also so meine ich das nicht, sondern das ist was, wo ich so merke, warum so, ja, es so ist, da werde ich auch gesehen, da wird dann darüber gesprochen und die ist da.
Aber das ist doch auch das Wichtigste, finde ich. Also ne, wir können ja nicht von Menschen anderer Generationen überhaupt auch von Menschen erwarten, die gar nicht in unserer Bubble sind und die viele Diskussionen vielleicht auch gar nicht mitbekommen oder Entwicklungen nicht mitbekommen. Wir können ja nicht von allen erwarten, dass die immer automatisch auf dem neuesten, wokesten, aktuellsten, nicht diskriminierendsten Stand sind. Aber ne, das, was man, das ist ja dann das Ideale eigentlich, dass jemand Fragen stellt, drüber nachdenkt und
daraus sein, ja, gehe ich mit oder nö, sehe ich nach wie vor
trotzdem anders. Genau. Aber das ist eben nicht ein, ihr seid anders.
Agree to disagree. Ja. So, aber das, genau, dass es überhaupt einen Austausch gibt.
Ja.
Und dass es nicht so was ist, oh, da muss ich jetzt ganz vorsichtig sein. Oder wie wenn Leute sagen, naja, okay, bist schwul, Oma, sagen wir es mal nicht, das wird, du weißt, die ist alt. Die wünscht
die
sich doch
sich
so.
Die wird sich nicht mehr ändern. Ja. Das kannst du auch nicht erwarten.
Genau, das kannst du auch nicht erwarten. Man sich einfach so denkt, oh Gott, ey.
Die hat zwei Kriege miterlebt.
Oh das Gott, kannst du nicht also antun. Jetzt auch homosexuell, trans oder lesbisch.
Die hat zwei Kriege miterlebt und hat Leichenberge gesehen, aber schwul darf man ihr nicht zumuten.
Nee, das darf man, und sie darf wählen sogar, also, aber das darf sie jetzt nicht. Das darf sie jetzt nicht haben. Ja, und ich glaube, das ist noch was wir vielleicht mitgeben können. Also wir haben jetzt hier nicht groß das Weihnachtsfest und mein Gott, ach wie schön und besinnlich, weil ich glaube, das ist auch für viele... Genau, und das ist vielleicht auch für viele die diesen Podcast hören, ist das jetzt hier vielleicht ein kleiner Eskapismus, weil es ja auch genauso ist, dass es oft einfach nicht schön ist und man sich verstellen muss, weil da vielleicht eine Oma ist oder man sich selbst denkt, oh Gott, wie, wo, was.
Oder ihr seid alleine an Weihnachten.
Ja,
ne? Oder ihr habt das, überhaupt keine Familie, die euch auf den Sack gehen kann und vermisst das vielleicht. Und auch für euch, ne? Euch packen wir auch ins Herz. Und dann sind wir froh, dass wir euch jetzt eine Stunde hier an unseren Gehirnfürzen haben teilhaben lassen. Heated
Rivalry.
Ja, genau.
Genau. Das
wir sagen. Haben euch alle lieb und wir hoffen, ihr hattet ihr habt eine besinnliche und wenn nicht besinnlich, dann zumindest doch eine erträgliche Weihnachtszeit.
Eine schöne Zeit vielleicht, genau, oder erträglich Zeit. Im Zweifel einfach.
Das ist doch schön, genau. So, und in diesem Sinne, ne, wir hören uns nächste Woche wieder.
Ja, oh mein Gott, das ist schon der Erste. Also wir sagen, guter Rutsch.
Rutscht gut rein.
Also, aber wir werden natürlich, wir sagen das dann jetzt so, aber wir werden ja noch in diesem Jahr aufnehmen. Also von daher ist ja egal. Aber für euch schon mal, genau, guten Rutsch. Mein Gott, man muss jetzt auch nicht alles hier hinter den Kulissen
Simon erklären. Simon und die Vierte waren, ne? Mein gleich Gott, ey. Ja, mit deinem fetten Arsch, ey. Dumme Sau.
Und findest die du den Illusionraum?
Ja. So. Bisschen neidisch. Das, also haben ja auch viele Leute gesagt, der Sibling Rivalry, sage ich schon, das ist der Podcast
mit Monet und Bob. Ja, wir haben Sibling Rivalry.
Das Heated Rivalry bei ihnen dafür gesorgt hat, dass sie jetzt den Leg Day und den Ass Day im Gym auf jeden Fall immer doppelt ernst
ich
nehmen.
Ich mache das ja auch immer.
Weil seitdem sie das gesehen haben, was die für Beine und für Ärsche haben, die Jungs, muss jetzt irgendwie rangeklotzt werden.
Das ist schon wirklich krass. Also wie Flache gesagt, ich war ja schon viel, viel früher im Eishockey mit dabei.
Bevor es cool war, was du Spielerfrau.
Aber, aber das ist tatsächlich das, also das finde ich auch nach wie vor immer noch komisch, dass das so in meinem Kopf ist, so ein Wunsch Spielerfrau von jemandem, der so sportlich ist, der genau das Gegenteil.
Ausgewählt
werden. Naja, mir hat ja mal einer, der war wirklich, da dachte ich wirklich, oh mein Gott, wie konntest du mich auswählen? Nur online. Und dann habe ich mich immer entschuldigt. Also wenn mir jemand richtig durchtrainiertes geschrieben hat, habe ich immer gesagt, aber tut mir leid, also ich bin jetzt nicht so sportlich wie du. Und er hat dann geschrieben, pass auf, genau, richtig schlimm, weil er hat geschrieben, das ist okay, du hast andere Prioritäten. Und das fand ich so schön, diesen Satz, du hast andere Prioritäten. Frag mich, ob ich mit ihm geschlafen habe.
Nein,
hat sich nie wieder gemeldet, natürlich nicht. Nachdem ich so unsicher da um die Ecke kam, ist das wirklich Quatsch. Und so bin ich heute nicht mehr.
Heute würde ich sagen,
du hast mich auserwählt.
My backseat or yours.
Barbie hat gesagt, ich habe einen großen Popo. Ja. Guck mal.
Willst du mal Lotmesse? An dieser Stelle verabschieden wir uns.
So, bis nächste Woche. Tschüss.